Mein Vater, der im Winter Ski und im Sommer Särge gemacht hat, bekam vom Georg Elser den Auftrag, einen Holzkasten zu machen. Er hat gesagt, so wie ein Schuhkarton vielleicht. Also den Holzkasten hat mein Vater gemacht, die Metallummantelung muss dann irgendein Schlosser gemacht haben.
Im Hinterhof der Türkenstraße 59 hat der Schreiner eine freie Hobelbank gehabt. Und da ist der Elser gekommen und hat gefragt, ob er da was arbeiten darf. An der Hobelbank hat er eine Kiste gehabt und da waren lauter Zahnräder drin. Und als Kind ist man doch neugierig. Und da habe ich ihn einmal gefragt, was ist denn das? Da hat er gesagt, das wird ein Patent.
Der Herr Elser hat gesagt, er ist Kunstschreiner und Erfinder. Der hatte bei uns in der Türkenstraße 94 im zweiten Stock das hintere halbe Zimmer gemietet. 17 Mark im Monat inklusive Reinigung. Und eines schönen Tages habe ich festgestellt, unser Kammerl war klein, hat so ein schmales Fenster gehabt, da war ein Nachtschränkchen und da war das Bett. Und eines schönen Tages habe ich aufgeräumt drin, da stand am Fenster hinten ein Akkumulator. Da habe ich mich gefragt, zu was braucht der Elser einen Akkumulator? Und am Sonntag sage ich zu meinem Mann, jetzt gehst mit rüber und schaust dir das an, da steht ein Akkumulator. Am Schreibtisch stand auch noch so eine Uhr rum. Jedenfalls hat mein Mann den Akkumulator angeschaut und sagt mit lachender Miene zu mir, der wird doch nicht eine Höllenmaschine bauen. Da haben wir alle beide recht gelacht und sind rausgegangen.
Persönlich bin ich nie politisch hervorgetreten. Nach Erreichung des wahlberechtigten Alters habe ich immer die Liste der KPD gewählt. Ich habe gedacht, das ist eine Arbeiterpartei, die sich sicher für die Arbeiter einsetzt. Ich war bereits 1938 der Überzeugung, dass es beim Münchner Abkommen nicht bleibt. Dass Deutschland anderen Ländern gegenüber noch weitere Forderungen stellen und sich andere Länder einverleiben wird. Dass deshalb ein Krieg unvermeidlich sein wird. Das war meine eigene Auffassung. Ich wollte durch meine Tat noch größeres Blutvergießen verhindern.
Er hat der Familie in einem Brief geraten, nicht die NSDAP zu wählen. Und dass er hinausgegangen ist, wenn Hitler aus dem Volksempfänger tönte und dass er die Hakenkreuzfahne nicht gegrüßt hat, das kann ich bestätigen.
Meine Überlegungen haben mich erkennen lassen, dass die Verhältnisse in Deutschland nur durch eine Beseitigung der augenblicklichen Führung, ich meine damit Hitler, Göring und Goebbels, geändert werden kann. Ich bin zur Überzeugung gekommen, dass durch die Beseitigung dieser drei Männer andere Männer an die Regierung kommen, die an das Ausland keine untragbaren Forderungen stellen, die kein fremdes Land einbeziehen wollen und die für eine Verbesserung der sozialen Verhältnisse der Arbeiterschaft Sorge tragen werden. Bereits vor dem November 38 hatte ich den Entschluss gefasst, die Beseitigung der Führung selbst vorzunehmen. Ich dachte mir, dass dies nur möglich sei, wenn die Führung sich bei irgendeiner Kundgebung befindet. Aus der Tagespresse entnahm ich damals, dass die nächste Zusammenkunft, bei der auch die Führung teilnimmt, sich am 8. und 9. November 1938 in München im Bürgerbräukeller abspielt. Am 8. November 1938 habe ich mir den Verlauf der Kundgebung im Bürgerbräukeller angesehen. Ich wollte mich vergewissern, ob und welche Möglichkeiten dort vorhanden sind, meinen Entschluss in die Tat umzusetzen. In den folgenden Wochen hatte ich mir dann langsam im Kopf zurechtgelegt, dass es am besten sei, Sprengstoff in jene bestimmte Säule hinter dem Rednerpodium zu packen und diesen Sprengstoff durch irgendeine Vorrichtung zur richtigen Zeit zur Entzündung zu bringen.
Ich habe oft mit Elsa Karten gespielt. Ich habe ihn auch mehrfach im Saal des Bürgerbräukellers gesehen. Aber dass er etwas Besonderes vorhatte, ist mir nie aufgefallen. Unsere Gruppe versammelte sich am 8. November 1939 im Franziskanerkeller. Dort wurde die Ansprache des Führers durch Lautsprecher übertragen. Wir wollten uns die Abfahrt der Prominenz ansehen. Leider kamen wir zu spät. Die letzten starteten gerade. Da gingen wir in den großen Saal, der schon fast leer war. Nur einige Durstige saßen noch beim Bier. Und die Mitglieder des Musikzuges waren noch da. Ich war etwa bis zur Mitte des Saales gekommen, als es einen ohrenbetäubenden Knall gab. Ich wurde bis zum Saaleingang zurückgeschleudert. Ich spürte, dass mir das Blut über das Gesicht lief. Von den Zerstörungen im Bürgerbräusaal habe ich nicht viel wahrgenommen. aber ich sah, dass das Dach fehlte und die Sterne hereinleuchteten. Erst da wurde mir bewusst, dass eine gewaltige Explosion stattgefunden hatte. 63 Leute waren verletzt.
Ich arbeitete als Küchenmädchen im Bürgerbräukeller. An dem Abend stand ich in der Küche. Aber ich wollte doch den Hitler und die Reichsführung sehen. Die SS-Leute ließen mich rasch rauf auf den Balkon, direkt bis zu der Säule, unter der Hitler sprach. Richtig aufgesaugt habe ich die Bilder von damals, vom Führer, der begeisterten Menge und dem plötzlichen Aufbruch der Führung. Das war kurz nach 21 Uhr. Ich musste rennen, denn nach der Rede wollten alle essen. Kaum war ich zurück in der Küche, explodierte die Bombe. Der Druck war selbst hier noch so groß, dass er die Köchin in den Speisenaufzug gedrückt hat. Am nächsten Morgen wurde die gesamte Küchenmannschaft von der Gestapo verhaftet. Wir wurden behandelt wie Schwerverbrecher. Jeden Morgen wurde ich zum Verhör ins Wittelsbacher Palais gebracht. Einmal stand im Hof ein Auto, in dem saß ein Mann. Mein Gott, den kenne ich doch, dachte ich. Der war doch oft abends bei mir, am Fenster zum Straßenverkauf. Sie? Was ist denn mit Ihnen? Habe ich ihn am Auto gefragt. Da sagte er, bei mir ist schlimm. Seinen traurigen Blick werde ich nicht vergessen. Das war der Georg Elser. Und als ich sein Bild in der Zeitung sah, wurde mir erst klar, dass das Auto im Hof eine Falle war. Die Gestapo wollte sehen, wer ihn kannte. Jetzt wurde mir auch klar, warum unter meinem Namen auf der Polizeiakte stand, Mitwisserin des Attentats. Da ist es mir ganz kalt geworden. Als ich wieder verhört wurde, platzte ich heraus, jetzt sollen wir schuld sein. Hättet ihr doch besser aufgepasst. Nach 8 Tagen wurde ich freigelassen. Kein Wort durfte ich erzählen. Das musste ich unterschreiben. Und als Entschädigung gab's 200 Reichsmark. Fast 3 Monatslöhne.
Es ist richtig, dass ich als damaliger Leiter der Kriminalpolizeileitstelle München in der Attentatsnacht die erkennungsdienstlichen Arbeiten leitete. Georg Elser leugnete zunächst hartnäckig. Ich sah ihn nur einmal und war zufällig Zeuge einer brutalen Szene, die sich zwischen dem Reichsführer SS Himmler und Elser abspielte. Unter wüsten Beschimpfungen trat Himmler dem gefesselten Elser schwer in den Leib. Dann ließ er ihn von einem mir unbekannten Gestapo-Vernehmer in den anstoßenden Waschraum des Zimmers der Gestapo-Leitstelle München zerren, wo er von diesem mit einer Peitsche oder ähnlichem Instrument traktiert wurde, sodass er vor Schmerz aufbrüllte. Dann wurde er wieder im Schnellschritt vor Himmler gebracht, der ihn abermals trat und beschimpfte, dann wieder ins Nebenzimmer gezerrt, dort wieder geschlagen, wieder vorgeführt und wieder getreten. Der stöhnende und schwer aus Mund und Nase blutende Elser legte aber kein Geständnis ab.
Das Vernehmungsprotokoll Elsers habe ich eigentlich rein zufällig gefunden. Und zwar 1964 bei meinen Recherchen über die Justiz im Dritten Reich in den Akten des Reichsjustizministeriums, wo es eigentlich niemand vermutet hatte, da ja Elser nie der Prozess gemacht worden ist und die Staatsanwaltschaft in München angewiesen worden war, in diesem Fall nicht zu ermitteln.
Staatsministerium des Innern, München, den 15. Dezember 1942. Verfügung. Aufgrund des § 1 des Gesetzes über die Einziehung kommunistischen Vermögens vom 26. Mai 1935 in Verbindung mit dem Gesetz über die Einziehung volks- und staatsfeindlichen Vermögens vom 14. Juli 1935 wird in Verbindung mit dem Erlass des Führers und Reichskanzlers über die Verwertung des eingezogenen Vermögens von Reichsfeinden vom 29. Mai 1941 das gesamte Vermögen des Johann Georg Elser, geboren am 4. Januar 1903, zuletzt wohnhaft in München, Türkenstraße Nummer 94, zugunsten des Deutschen Reiches eingezogen. Im Auftrag gezeichnet Schäfer.
Schreiben des Chefs der Geheimen Staatspolizei Heinrich Müller, Berlin, 5. April 1945, Schnellbrief. An den Kommandanten des KL Dachau persönlich. Wegen unseres besonderen Schutzhäftlings Elser wurde erneut an höchster Stelle Vortrag gehalten. Folgende Weisung ist ergangen. Bei einem der nächsten Terrorangriffe auf München bzw. auf die Umgebung von Dachau ist angeblich Elsa tödlich verunglückt. Ich bitte zu diesem Zweck, Elsa in absolut unauffälliger Weise nach Eintritt einer solchen Situation zu liquidieren. Ich bitte besorgt zu sein, dass darüber nur ganz wenige Personen, die ganz besonders zu verpflichten sind, Kenntnis erhalten. Die Vollzugsanzeige hierüber würde dann etwa an mich lauten. Am ... anlässlich des Terrorangriffs auf ... wurde der Schutzhäftling Elsa tödlich verletzt. Nach Kenntnisnahme dieses Schreibens und nach Vollzug bitte ich, es zu vernichten.